Ja, es ist ja für uns, die wir nähebedürftig sind, die wir harmoniebedürftig sind, die wir so schön an unserem heile Welthäuschen bauen, ist es ja echt eine schwere Zeit. Denken wir alleine mal nur an die letzte Woche. Diese blöde Dame mit dieser Krone, diese Corona, ja, die Fallzahlen steigen und wir merken richtig, das ist aggressiv geworden in unserem Umfeld. Ich war letzte Woche bei DM, bei mir vor der Haustür. Die Leute haben sich angemacht. Da ist so ein Kontrollzwang gewesen. Jeder wollte auf den anderen aufpassen und meinte ihm sagen zu müssen, wie er sich akkurat zu verhalten hätte. Es ging mir so auf den Geist. Geist ist das bessere Wort. Danke, danke. Ja, man hat irgendwie das Gefühl, die Bombeneinschläge, die rücken immer näher und das Leben ist bedroht. Meine Güte, mein Leben ist bedroht. Dann denken wir an den islamistischen Terrorismus. Und auch da haben wir irgendwie das Gefühl, Leben ist bedroht. Und dann dieser US-Wahlkrimi. Matthias, du hast es schon erwähnt, ja. Irgendwie fragen sich die Leute, ist unsere Art zu leben, ist unsere Demokratie bedroht? Wie wird das jetzt weitergehen? Und obendrauf auf all das, mit dem wir so konfrontiert werden, kommt dann noch so ganz fett all die Dinge des persönlichen Lebens, die uns ja auch noch beschäftigen und die Druck machen. Dieser ganz persönliche Wahnsinn in der Familie, meine Gesundheit, meine Arbeit. Mann, Mann, Mann. Es sind keine leichten Zeiten. Wüstenlandschaft, soweit das Auge reicht. Und heute, an diesem Sabbat, treten wir jetzt mit ausgezehrtem Herzen, mit all unserer Verzagtheit, mit unserer Angst an das Buffet Gottes. Und wir begehren seinen Frieden, seine Vergebung, seine Heilung, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, sein Heil. Jesus sagt es ganz klar, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn du Frieden suchst, dann werde Anteilseigner an meinem Friedensreich. Ich sage euch, dieses Wort gibt mir so viel Trost. Und ehrlich gesagt, die Wahl in Amerika, die rückt plötzlich in weite Ferne. Ich will zu Jesus gehören, ich will zu seinem Friedensreich gehören und ich werde mich nicht darauf einlassen, mich an den rechten oder linken Flügel zu hängen, sondern ich möchte den Vogel in der Mitte lieben. Ich möchte im Kern die Botschaft von Jesus verinnerlichen und Eigner seines Friedensreiches werden. Alles andere bringt mich in den Unfrieden und im schlimmsten Falle in den Hass. Und da will ich nicht hin. Wir suchen Frieden, wir wollen leben. Wir sehnen uns nach Harmonie, nach heilen Beziehungen. Wir sehnen uns nach Frieden mit Gott und sind doch oft selbst Teil der Bedrohung. In den letzten Wochen wurde ich sehr, sehr viel mit dem Tod konfrontiert. Ich hatte 3 Beerdigungen kurz hintereinander. Und das waren krasse Schicksale. Und eigentlich gehört es ja zu unseren Kernkompetenzen als Christen, dass wir selbst im Sterben noch Frieden finden. Und die Realität ist oft die, dass nicht nur die Schlagzeilen des Tages, sondern auch wenn unser Leben bedroht ist, wenn wir erleben, dass das Leben von Menschen bedroht ist, dass unser Frieden uns schnell flöten geht. Wir werden auch in der Bibel mit vielen solchen Schicksalen konfrontiert. Gleich im ersten Buch Mose, da finden wir eine ganz bewegende Geschichte. Für mich ist es eigentlich die bewegendste Geschichte überhaupt in der Bibel. Es geht in dieser Geschichte um das Thema Angst und Verlust. Es ist die Geschichte von Jakob und seinem Lieblingssohn Josef. Ihr kennt die alle. Da ist es jetzt so, um zu vertuschen, dass sie ihren Bruder als Sklaven verkauft hatten, da griffen die Söhne von Jakob jetzt zu einer sehr grausamen List. Da steht im Text, wer das mitlesen will, 1. Mose 37, die Verse 31 bis 33. Sie aber nahmen Josefs Leibrock und schlachteten einen Ziegenbock, tauchten den Leibrock in das Blut und schickten den bunten Leibrock ihrem Vater und ließen ihm sagen, das haben wir gefunden, sieh doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Und er erkannte ihn und sprach, es ist der Leibrock meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist gewiss zerrissen worden. Ich frage mich, wie würde ich reagieren, wenn die Polizei an meiner Tür klingelt und sagt, hier haben wir letzte Nacht gefunden, ausgebrannter Wagen dort an der Straße, hier die Uhr, das Handy lag dabei und ich erkenne, das ist meine Tochter, das ist mein Sohn. Lesen wir, wie Jakob reagierte, Vers 34, 35. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. Da machten sich alle seine Söhne und Töchter auf, um ihn zu trösten. Er aber wollte sich nicht trösten lassen, sondern sprach, ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn herabfahre ins Totenreich. So beweinte ihn sein Vater. Was für ein abgrundtiefer Schmerz, der hier fühlbar wird. Was für eine untröstliche Vaterliebe. Es berührt mich sehr. Sie erinnert mich daran, dass der Tod der größte Feind von uns Menschen ist. Er ist der größte Feind des Lebens. Und dass Gott in seiner großen Liebe seinen Sohn ans Kreuz geschickt hat, um diesen Tod zu besiegen. Halleluja. Und trotzdem geht es uns in unserem gelebten Alltag oft wie Jakob, dass wir mit der Sinnfrage kämpfen, warum muss ich all dieses Leid, all diese Not, all diesen Schmerz, diese Sorgen ertragen? Und wir verlieren unseren Frieden. Ich kann davon ein Lied singen. Ich habe gerade, als ihr eure ganzen Erfahrungen erzählt habt, gedacht, Mensch, ich müsste mich hier vorne hinstellen und von meinen ganzen posttraumatischen Störungen erzählen. Will keiner hören, aber es würde mir helfen. Also, ich will damit sagen, ich bin selbst auch jemand, der leidet, der unter dem Schmerz dieser Welt leidet. Und trotzdem ist es doch so wichtig, dass wir uns die Tränen der Trauer und des Leides auch immer wieder aus dem Gesicht wischen und wieder anfangen zu lachen. Und dass wir uns nach dem Frieden Gottes ausstrecken. Und das wollen wir hier in diesem Gottesdienst, indem wir in sein Wort schauen. Denn menschlicher Friede ist sehr begrenzt. Ich sehne mich nach dem Frieden Gottes. Im Prediger 3, Vers 4 steht, Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Und wenn ich lange genug geweint habe, meine Güte, ich will doch wieder lachen dürfen. Und ihr seht auch heute in dieser Zeit, wie sich die Menschen nach Normalität sehnen. Sie wollen doch einfach wie ihr hier heute, wir sind soziale Wesen, wir wollen Gemeinschaft haben, wir wollen uns ins Gesicht schauen, wir wollen unsere Sorgen, aber auch unsere Freuden miteinander teilen. Meine Güte, wann wird endlich wieder Frieden in dieser gebeutelten Welt? Für Jakob war diese Freude eine unüberwindbare Hürde. Da haben wir gelesen, dass er 22 Jahre über den Verlust seines Sohnes klagte. Das müssen wir uns mal vorstellen. Und es kam noch schlimmer. Ein Unglück, sagt man, kommt ja selten allein. Jetzt kommt Dürre und Hungersnot noch dazu. Eine echte Lebenswüste. Und die zwingt ihn nun, seine Söhne nach Ägypten zu schicken, um Nahrung zu kaufen. Und als sie zurückkommen, reißen die schlechten Nachrichten noch nicht ab. Der ägyptische Herrscher hat Simeon in den Knast gesperrt und fordert, dass bei der nächsten Reise auch der Benjamin dran ist. Da spricht Jakob, ihr Vater, zu ihnen. Ich bin in Vers 36. Ihr beraubt mich meiner Kinder. Josef ist nicht mehr da, Simeon ist nicht mehr da, Benjamin wollt ihr auch wegnehmen. Es geht alles über mich. eine moderne Übersetzung, die Neue Leben-Übersetzung, die übersetzt: Es bleibt mir auch nichts erspart. Und jetzt frage ich euch, kennt ihr das? Ja. Kennt ihr Lebenssituationen, wo ihr sagt, meine Güte, jetzt auch noch das? Es bleibt mir auch nichts erspart, Momente schierer Verzweiflung. Alles ist gegen mich. So übersetzt die King James Version. 22 Jahre lang nur Pech, Pleiten, Pannen. Tiefer kann man eigentlich nicht fallen. Verhaltenspsychologen sagen, dass überlange Trauerphasen uns zerstören. Und genau das passiert hier bei Jakob. Weil Jakob sich nicht trösten lassen wollte, kam er jetzt in so eine destruktive Lebensdynamik, dass er nicht mehr auf die Beine kommt. Das kann auch uns passieren. Wenn die Augen voller Trauer sind, voller Tränen, dann kann man nicht mehr klar sehen. Die Umgebung verzerrt und verschwimmt vor unseren Augen. Und das passiert auch auf geistlicher Ebene. Wenn meine geistlichen Augen voller Tränen sind, ist meine geistliche Wahrnehmung verzerrt. Doch die positive Nachricht kommt jetzt. Die Bibel, Gott, lässt uns in unserer Not nicht allein. Und das habt ihr hier vorne auch bezeugt. Als Jakob vom Kummer fast zerfressen wurde, da greift Gott ein. Ihr kennt diese Geschichte. Und jetzt möchte ich mal einen weiteren Schritt gehen, der mir viel Freude macht. Ich möchte nämlich jetzt diese Geschichte von Josef typologisch verstehen. Anders gesagt, Josef ist hier auch in dieser Geschichte ein Bild für Jesus. Ich will euch das erklären. Josef wird ja nach Sichem geschickt, um seinen Brüdern Brot zu bringen. Aber sie, was machen sie? Sie begegnen ihm feindlich, nicht nur das, sie verkaufen ihn. Und da steht da für 20 Silberstücke. Und das war damals genau der Preis eines Sklaven. So viel hat ein Sklave gekostet, 20 Silberstücke. Und jetzt frage ich euch, wurde nicht auch Jesus auf diese Erde gesandt, um uns Lebensbrot zu bringen? Und für wie viel Geld wurde Jesus verraten und verkauft? Einen Sklavenlohn. 30, zu der Zeit dann 30 Silberlinge. Das heißt, da war auch Inflation damals. Zweitens, Josef wurde falsch angeklagt und gefangen genommen. Meine Frage an euch ist, ist dasselbe nicht auch mit Jesus passiert? Auch er wurde falsch angeklagt und gefangen genommen. Drittens, was geschah, als Josef aus dem Gefängnis freikam? Er wurde der Herrscher des Landes. Eine wahnsinnig wunderbare Geschichte. Und was passierte, als Jesus aus dem Gefängnis des Todes befreit wurde? Er wurde der Herrscher des Universums. Viertens, Josef füllte alle Speicher Ägyptens mit Korn und rettete die Welt seiner Zeit vor der Hungersnot. Als Jesus aus dem Grab auferstand, bot er der Welt das Brot der Erlösung an. Er kann jede hungrige Seele sättigen, die bei ihm Nahrung und Frieden sucht. Das ist die gute Botschaft. Fünftens, wie behandelte Josef seine Brüder, die ihn für den billigen Lohn eines Sklaven verraten und verkauft hatten? Das lesen wir in Kapitel 45, Vers 7 und folgende. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt, so wie wir hier in unserer Sünde Jesus nach Golgatha verkauft haben. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zu eurer Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Wenn wir jetzt diese Worte Josefs an seinen Vater typologisch lesen, dann ist das sehr erstaunlich. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Für mich klingt das wunderbar nach Evangelium. Vers 9, zieht nun schnell zu meinem Vater hinauf und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt, komm zu mir herab, zögere nicht. Könnt ihr in den Bitten des Josef die Stimme Jesu hören, der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass wir heute ohne Zögern zu ihm kommen? Warum? Vers 10. Und du sollst im Lande Gosen wohnen und nahe bei mir sein. Du und deine Kinder und deine Kindeskinder, deine Schafe und deine Rinder und alles, was dir gehört. Du sollst mir nahe sein. Jesus sehnt sich nach unserer Nähe. Ohne Jesus gibt es kein Leben und keine Zukunft. Ohne Jesus gibt es keinen Frieden für unsere aufgewühlten Herzen. Johannes 3,16, ihr kennt den Text auswendig, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich wünschte sehr, ich wäre damals dabei gewesen, als Jakobs Söhne ihn in Hebron jetzt diese wunderbare Nachricht überbrachten. Josef lebt, Josef lebt. Doch wie reagiert Jakob auf diese fantastische Neuigkeit, Vers 26? Und sie berichteten ihm und sprachen, Josef lebt noch und ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Genau das ist die Gefahr, wenn ein Mensch den Schmerz, die Trauer, die Verzagtheit, die Angst und Sorge nicht loslassen will, wie Jakob. Man kommt so weit, dass man alles Positive von sich weist und innerlich verbittert. Man will nicht glauben, dass es trotzdem noch Menschen gibt, denen man vertrauen kann. Dass Gott seinen Frieden auch in der Not für uns bereithält. Und vielleicht entdecken wir uns da gerade mit unseren ungelösten Fragen, mit unseren Bitterkeiten und wir spüren, schön zu hören, was da steht in dieser alten Geschichte, aber mein Herz bleibt kalt. Berührt mich nicht. Mag die anderen mit dem Leben der anderen was zu tun haben, aber nee, mit mir wohl nicht. Das Entscheidende hier ist, dass Gottes Herz nicht kalt bleibt, sondern es bleibt heiß. In Sehnsucht nach einem jedem Einzelnen von uns. Seine Liebe zu uns durchbohrte Jesus die Hände und Füße. Unser Heil und Frieden, das ist seine Herzenssache. Und diese alte orientalische Geschichte lehrt uns, Gott gibt nicht auf. Und jetzt steht in Vers 27 etwas, was mich zum Schmunzeln bringt. Da sandte Josef einen Wagen, um seinen Vater abzuholen. Die Wagen, die nannte man damals Nukchepare, nach dem ägyptischen Pharao. Und wir wissen jetzt aus der Archäologie, dass diese modernen Streitwagen der Ägypter erst zu der Zeit des Josef in Ägypten überhaupt aufkamen. Und jetzt als Jakob, das müsst ihr euch mal so vorstellen, Jakob, dieser alte Nomade, ja, der sitzt da in seiner Wüste vor seinem Beduinenzelt und jetzt schickt Josef ihm da einen brandneuen Porsche. Der steht da vor seinem Zelt und da macht der Jakob so eine Augen, so eine Augen. Und jetzt steht etwas, das ist der Hammer. Und als Jakob diesen modernen Porsche jetzt vor seinem Nomadenzelt sieht, Vers 27, da wurde der Geist ihres Vaters lebendig. Jakob ist also ein Mann, wie er im Buche steht. So ein getunter Wagen vor seinem Beduinenzelt, das schafft das, was 22 Jahre Trost von seiner ganzen Familie nicht geschafft haben. Ja, so sind wir Männer. Und jetzt sind wir von dem Beduinenzelt wieder hier in der Kreuzkirche der Baptisten und genau bei uns. Denn dieser Wagen, im Bilde gesprochen, der fährt auch heute hier bei uns vor. Und Jesus sagt, egal wie es gerade in dir aussieht, in welcher Zerrissenheit du lebst, welchen Trost du gerade brauchst, weil du in Angst bist, weil du in Verzweiflung lebst, weil du nur noch schwarz siehst und merkst, ich verbittere, ich verhärte innerlich. Da steht jetzt hier dieser Wagen Und Jesus sagt, steige ein in diesen Wagen. Dieser Wagen, da steht drauf, Christus, deine Gerechtigkeit. Christus, deine Gerechtigkeit. Das heißt, Christus hat alles für dich getan, dass du in diesen Wagen steigen kannst. Und dieser Wagen, der hat ein ganz top Navi. Der kennt nur ein Ziel. Und dieses Ziel ist das ewige Friedensreich Gottes. Und es liegt heute an mir. Will ich mich dafür entscheiden, in diesen Wagen einzusteigen? Und jetzt ist es so faszinierend, wie dieser getunte Porsche Jakobs Tränen versiegen lässt. Er lächelt und wird von einer ganz tiefen Freude erfüllt. Und Josef seinerseits auch, steigt auch in diesen Wagen. Da steht Vers 29, da spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater entgegen nach Gosen. Und als er vor ihm erschien, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Erinnert uns das nicht irgendwie an das Gleichnis vom verlorenen Sohn? Hier steht, erschien vor ihm. Was bedeutet das? Das hebräische Wort, was hier steht, Ra'a, das bezeichnet im Alten Testament das Erscheinen Gottes vor seinem Volk. Das heißt, so wie Josef also vor Jakob erschien, so wird es einmal bei der Wiederkunft sein. Der prunkvolle Josef schließt einen alten, vom Leben gebeutelten Herrn, seinen Vater, in seine Arme. Und das sind wir, das bist du und das bin ich. In dieser wunderbaren Umarmung zeigt sich die große Liebe Jesu zu seinen Kindern. Da wird lange kein einziges Wort gesprochen. Da fließen nur leise die Freudentränen. In dieser Umarmung verschwindet der ganze Schmerz. 22 Jahre Bitterkeit sind bedeutungslos. Sie verschwinden in dieser Umarmung Jesu. Wenn du heute Frieden suchst, dann wartet diese Umarmung deines Schöpfers und himmlischen Vaters auf dich. Mit dem Wüsten-Porsche bis vor die Himmelstür in die liebe und volle Umarmung deines Schöpfers und Erlösers. Alle Tränen dieser kaputten und untergehenden Welt werden von dir abgewaschen. Und danach gibt es nur noch Freudentränen. Paulus schreibt, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Vielleicht fühlst du dich gerade traurig, friedlos, verzweifelt oder sündenbeschmutzt. Steig in den Wagen, Christus, unsere Gerechtigkeit. Dieser Wagen folgt einem wunderbaren Versprechen unseres Erlösers. Ich freue mich auf diese herrliche Zukunft. Und ich freue mich, dass dieses Friedensreich, wenn wir danach greifen, schon heute beginnt. Ich brauche mein Herz nicht im Hass hart werden zu lassen, weil politische Entscheidungsträger Dinge bewegen, die ich nicht teile. Oder weil meine Geschwister vielleicht Dinge anders bewerten als ich. Und der andere Corona so sieht oder so. Dass wir uns davon nicht berühren lassen, sondern uns auf Jesus schauen und auf diesen Wagen, was Christus für mich getan hat. Das ist meine Freude und mein Trost. Und ich freue mich, dass ich mit euch allen diesen Glauben teilen darf, dass ich diesen Glauben nicht egoistisch für mich behalten muss, sondern mit euch teilen darf und weiß, wir sind eine Glaubensfamilie, die zusammen dieses wunderbare Ziel vor Augen hat. Amen. Amen.